Huch. Upsi.
Treffsicher, würde ich sagen.
Sehr treffsicher.
Jetzt ist hier überall Lego.
Oder warte mal, wir können ja.
Gut. So, Intro, Streik.
Lego-Schacht zerstört.
Lego-Schacht zerstört.
Nee, lass. Aber jetzt steht der Ventilator immerhin. Lass uns einfach loslegen.
Aufregende Wochen liegen hinter uns in der Filmbranche. Man liest von Megastreik, man liest von Hollywood steht still. Die Branche streikt wieder einmal. Zum zweiten Mal mehr oder weniger. Darüber wollen wir in diesem Filmmagazin sprechen, nachdem jetzt auch die Schauspieler sich dem großen Streik angeschlossen haben. Aber zuerst erstmal Hallöchen Lukas.
Hallo Martin, herzlich willkommen. Also dir und unseren Hörerinnen und Hörern natürlich zu dieser Ausgabe des Filmmagazins, die sich wieder erwarten, nicht mit Barbie oder Oppenheimer beschäftigt.
Das vielleicht erst in der nächsten Woche, nachdem wir auch beide Filme gesehen haben.
Absolut, weil wir machen ja, also man könnte clickbait-mäßig rangehen und irgendwas zu Barbenheimer machen, aber wir wollen
nicht. Aber ich glaube, davon haben wir schon lange verabschiedet.
Ja, eben. Und wir machen das sonst auch nicht. Wir machen das sonst auch nur, wenn uns Filme irgendwie ganz besonders auffallen. Weil wir sind ja jetzt nicht der Podcast, der sich mit aktuellen Kinostarts beschäftigt, sondern der so ein bisschen hinter die Leinwand blicken will. Ne? Und so werden wir das damit auch handhaben. Und wenn jetzt Barbie ein totaler Reinfall ist, dann reden wir halt doch nicht über Barbie. Und
aber höchstens ein interessanter Reinfall wäre. Das wäre dann auch.
Das wär, ja gut, genau. Dann reden wir auch drüber. Und bei Oppenheimer das Gleiche, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das ein Reinfall wird. Zumal man ja sagen muss, wenn diese Folge, die ihr jetzt gleich hört, erscheint, sind wir beide auf dem Weg nach Prag.
Roadtrip
und schauen uns Oppenheimer an, wegen der tschechischen Untertitel natürlich.
Natürlich, ja. Wir wollen auch ein bisschen Tschechisch lernen, muss man natürlich dazu sagen, damit wir dann das Wort Atombombe auch auf Tschechisch sagen können. Aber auch neben den Untertiteln natürlich auch das IMAX-Kino. Ein Grund für uns, sich diesen Film in Prag anzuschauen. Deswegen werden wir auch davon berichten, wie das dann für uns IMAX-Neulinge tatsächlich...
70 mm IMAX. Es ist sogar nicht das digitale IMAX, habe ich gelesen.
Also es sind auch wirklich dann die 270 Kilo Filmbandrolle, die da im Hintergrund rattern.
Müsste eigentlich. Ja. Aber das können wir nochmal nachlesen, dann. Wir berichten hier ausführlich davon. Jo, was gibt's noch zu sagen, wenn hier irgendwie euch was an der Wir sitzen heute nicht im Keller, im kühlen Keller, weil so ganz so warm ist es nicht, so ein Zwischending. Aber im Hintergrund läuft ein Ventilator. Und den könnte man eventuell hören, wenn man es ganz laut macht. Aber ihr solltet sowieso nicht ganz laut hören, ist nämlich schlecht für die Ohren.
Das richtig, das sagt euch auch das Handy oder das Smartphone, wenn ihr zu laut hört. Deswegen darauf achtet auf jeden Fall. Aber ihr könnt uns auch jederzeit auch Ideen schreiben. Wir haben auch letztens auch eine sehr gute einen Themenvorschlag bekommen. Ja. Da geht es dann um Budget und Geld und warum eigentlich Filme so teuer sind und wie sich das genau aufsplittet. Mhm. Da wollen wir auf jeden Fall in einer zukünftigen Folge mal drüber sprechen, nachdem wir uns damit mal beschäftigt haben. Ja, sitzt mal dran, die recherchende Mäuse sind am Arbeiten. Deswegen, das wird auf jeden Fall ein Thema sein, mit was wir uns noch beschäftigen werden. Aber wenn ihr selber auch noch Ideen habt, mit denen wir uns mal irgendwie auseinandersetzen könnten, dann schreibt uns sehr gerne auf Instagram vor allen Dingen oder auch auf filmmagazin.audio, das ist unsere Webseite. Da findet ihr auch Kommentarmöglichkeiten als auch unsere Mailadresse.
Auf jeden Fall. Du hast schon angekündigt, es geht um Streiks. Streiks in Hollywood. Mhm. Jede und jeder, der nicht ganz sich rausgenommen hat im Sommer aus diesem Medien-Ding, oder aus dem Lesen von Nachrichten und so wird es gemerkt haben, spätestens als die SchauspielerInnen-Gewerkschaft mit eingestiegen ist in den Streik. Seit Mai streikt ja bereits die Screen Actors, das ist die Schauspielergewerkschaft, sondern die Screenwriters Guild of America, also die, Drehbuchautorinnen und Autoren. Die streiken ja tatsächlich ab und zu, die streiken ab und zu mal. Wir haben auch schon öfter drüber gesprochen. 2007, 2008 gab es einen großen Streik, wo dann auch bestimmte Staffeln von Serien verkürzt werden müssen. Allerdings so einen großen Streik gab es wohl seit 1960 nicht mehr. Seit über 60 Jahren nicht mehr, dass sich so viele Menschen zum Streiken zusammengetan haben. Allein in der Screen Actors Guild sind ja irgendwie 160.000 Mitglieder. Also es ist schon ein sehr großer Streik und wir kommen vielleicht gegen Ende nochmal dazu. Es wird auch Auswirkungen haben, definitiv, solange wie dieser Streik jetzt schon geht. Man wird es nicht jetzt unmittelbar, weil Filme und Serien vor allem brauchen ja immer eine Weile, aber wir werden die Auswirkungen dieses Streiks spätestens nächstes Jahr bemerken.
Absolut. Deswegen können wir uns erstmal dann mit den Grundlagen beschäftigen. Warum wird denn überhaupt gestreikt?
Kohle.
im Prinzip ganz kurz gefasst, ist es Kohle. Eigentlich sind das ja
auch,
eigentlich
auch.
Ist das ja bei Streiks meistens der Grund. Ja. Es geht ums Geld. Und das war dann letztlich dann der das Ding der Sache, dass dann halt die Repräsentation der Hollywood-Studios, da gibt es ja quasi auch eine Vereinigung, die AMPTP, also American Producer und so weiter, das ist eine Abkürzung dafür, die haben sich halt mit der Gewerkschaft halt der Schauspielerin konnten sich nicht auf einen Deal einigen, der halt die Arbeit der weiteren Schauspielerin sichern sollte. Und einer der Punkte war natürlich Bezahlung.
Ja.
Die Bezahlung von der Mitglieder der Schauspieler und Schauspielerinnen. Und das ist besonders interessant, da geht es besonders um einen Punkt, das sind nämlich die sogenannten Wiederholungsgehälter oder Honorare, so werden jetzt ins Deutsche übersetzt. Residual Payments wären es im Englischen, im Original. Das sind dann besondere Honorare, die halt kommen, sobald eine Serie halt auch wiederholt wird. Das ist entstanden während der Fernsehzeit natürlich, wo dann so eine Serie nicht nur einmal läuft, so eine Folge nicht nur einmal läuft im Fernsehen, sondern sich halt mehrmals wiederholt. Und da ist natürlich, da verdient ein Network, ein Fernsehsender natürlich dran, wenn so eine Serie, die schon abgedreht ist, dann irgendwann in 5 Jahren nochmal gezeigt wird. Siehe Seinfeld oder Friends, die halt heute noch eine gigantische Zuschauerschaft hinter sich haben. Und das heißt, man kann da sehr kostengünstig nochmal Werbung schalten und hat keine Produktionskosten mehr. Das heißt, da sind dann so durch Honorare entstanden, dass dann halt auch die Macherinnen hinter dieser Folge dann halt auch nochmal entlohnt werden. Aber das ist halt jetzt auch in Streaming-Zeiten nochmal von besonderem Wert geworden, weil da hat man jetzt nicht nur die Zeit, okay, diese Folge wird nochmal im Fernsehen gezeigt, da kann ich auch auf dem Blatt Papier habe ich an dem und dem Tag wohl diese Folge gezeigt, sondern eine Streaming-Show kann man ja immer wieder schauen zu jedem möglichen Zeitpunkt. Wie sehen da eigentlich die Wiederholungsraten halt aus und wie wird das finanziert? Und das ist halt bis heute, das ist ein großer Streitpunkt.
Spoiler. Gar nicht. Denn zum Beispiel, wenn du eine Serie produzierst, wenn ich mit meinem Streaming-Angebot, mein lukasflix.audio, eine Serie produziere und die dann online stelle, dann ist die halt online. Dann habe ich einmal ein Honorar bezahlt für eine Schauspielerin, einen Schauspieler, da mitzuspielen und das war's dann. Ja. Jo. Ob die Serie jetzt besonders erfolgreich ist oder nicht, ob sie vielleicht nochmal irgendwie einen zweiten Frühling erlebt, weil in 10 Jahren nochmal ein Social-Media-Hype irgendwie durch die Netzwerke geistert und die Serie nochmal mehr angeguckt wird oder sonst irgendwas. Das war's.
Ja.
Ich meine, ich habe dich ja bezahlt. Sei doch mal zufrieden.
Ja, du warst zufrieden.
Ja, und ganz so einfach ist es nicht, denn diese Serien, ich mache jetzt mal so das Beispiel, weil das ein großes Werbeargument ist, wenn man für Netflix beispielsweise, ne, ist ein großes Werbeargument, guck doch mal, was wir alles für Serien im Programm haben. Wir haben hier Stranger Things, wir haben dies und jenes, wir haben den und den Film. Das haben wir alles und dazu kommt noch das, was wir neu produzieren. Also du kannst nur gewinnen, wenn du uns Preis X im Monat bezahlst. Und das ist halt, es wird ja auch nicht weniger in 5 Jahren. Natürlich lässt das Interesse an Produktionen nach, aber so ist es ja im Linearen auch. Ne, die zweite Staffel von Navy CIS, die gucken sich bestimmt manche immer noch mal gern an oder lassen es nebenbei laufen, aber es ist jetzt nicht mehr der große Burner, der die Leute ans Gerät holt, aber es macht halt Programm voll zum Beispiel.
Absolut. Und deswegen ist dann auch gerade, wenn wir bei Netflix hinterher haben, auch die einige Castmitglieder der Serie Orange is the New Black haben mit dem Hollywood-Reporter gesprochen, das man ganz schön veranschaulicht, weil tatsächlich ja Orange is the New Black einer der ersten großen Hits war von Netflix, also die Serie ist auch 2013 gestartet, sozusagen Netflix gerade in den Kinderschuhen steckte und viele der Mitglieder auch gesagt haben, sie kannten Netflix zu dem Zeitpunkt auch nur als DVD-Verleih, da war noch nicht dieser Streaming-Gigant und die haben dann mit dieser Serie, da geht es ja um ein Frauengefängnis und dann wird das halt immer mehr auch zu einer Ensemble-Serie, das heißt, wo viele verschiedene Charaktere immer mal wieder im Vordergrund stehen und auch wieder in den Hintergrund rücken und man am Ende dann so 20, 30 oder noch mehr Figuren hat, die im Laufe dieser Serie halt irgendwo mal im Fokus stehen. Und das ganz Interessante ist, ist wie auch üblich im Streaming-Geschäft ist, dass halt die Zahlen nie veröffentlicht werden. Also wenn das irgendjemandem mal aufgefallen ist, ganz, ganz selten sagt mal in Disney, in Netflix, in Amazon, diese Serie wurde von 3 Millionen Leuten gesehen. Das kommt eigentlich nie. Das wird immer durch irgendwelche anderen Statistiken, meistens irgendwie Watchtime oder zumindest in der ersten Woche war auf dem 3. Platz der Top 10 der meistgeschauten irgendwas. Aber was das genau heißt, wie viele Minuten das sind, wie viele Leute es am Ende sind, ist nicht bekannt. Anders als im Fernsehen, wo es dann wirklich eine Quote gibt. gibt und dass man das irgendwie marktanteilmäßig irgendwie ausrechnen kann. Da drücken sich die Streamingdienste davor. Das hat man dann immer ganz schön gesehen, weil tatsächlich, als dann die Serie 2019 geendet ist, da hat dann tatsächlich auch mal die Serienerschafferin, die durfte sich dann mal die Zahlen anschauen oder wurde dann mal von Netflix sozusagen dann sozusagen beglückwünscht, hier, tolle Serie gemacht und so. Und dann zum ersten Mal haben sie das Buch aufgemacht, so erklärt sie das. Und da kamen dann wirklich schon beeindruckende Zahlen zum Forderung, denn zum Ende der Show offenbarte dann Netflix, dass von ihren damals, also 2019, hatten sie 151 Millionen Abonnentinnen insgesamt weltweit. Und davon haben sich eine Folge 105 Millionen angeschaut. Mhm. Also zwei Drittel des gesamten Abonnentenfelds haben sich mindestens eine Folge angeschaut und 50 Millionen haben tatsächlich 6 der 7 Staffeln komplett gesehen. Mhm. Also wirklich ein gigantischer Erfolg. Fast jeder oder sehr, sehr viele Leute, die Netflix haben, haben sich auch die Serie angeschaut. Und trotzdem ist es dann dazu gekommen, dass zum Beispiel die Schauspielerin Kimiko Glenn, die hat 2020 hat sie so ein Wiederholungsgehalt bekommen für die Folgen, wo sie mitgespielt hat. Mhm. Und sie hat tatsächlich $27 bekommen. Und sie war nie eine Hauptdarstellerin der Serie, aber eine wichtige Nebendarstellerin. Und sie hat wirklich $27 dafür bekommen. Für so einen gigantischen Erfolg.
Mhm. Klingt wild. Und wie du schon gesagt hast, bei den meisten Serien wissen wir ja nicht mal, wie erfolgreich sie eigentlich waren. Und da kommen wir gleich noch zu einem anderen Problem. Orange is the New Black ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil die hat, glaube ich, immer so 13 Folgen pro Staffel.
Ja.
Jetzt muss man aber auch wissen, und da sind wir bei einem Punkt, den ja vor allem die Screenwriter bestreiken, also die Drehbuchautorinnen und Autoren, die Staffellängen sind immer kürzer geworden. Also
und 7 Staffeln sind vor allen Dingen auch nicht mehr
Usus. Nicht mehr so lang. Also man hat damals, weil du Friends angesprochen hast, dieses klassische Format, 24 Folgen pro Staffel. Man konnte sich, so sagt es die Gewerkschaft, man konnte sich darauf verlassen, dass man wenigstens 8, wenn nicht sogar 10 Monate im Jahr, wenn man im Writers Room von Friends beispielsweise engagiert war oder von irgendeiner anderen Serie, dass man dann versorgt war, dass man da okay viel Geld bekommen hat, 8 Monate, 10 Monate lang. Und sich da ordentlich auch rein vertiefen konnte, besser werden konnte, natürlich keine Angst hatte, dass man irgendwie rausfällt. Heute ist es wohl üblich, dass man für eine Serie, wo meinetwegen nur noch 8 Folgen pro Staffel produziert werden, dass man dafür irgendwie 10 Wochen beschäftigt wird, weil es hat sich wohl auch ein Usus durchgesetzt, der sogenannte Mini-Writing. Room. So. wo es ein ganz, ganz kleines Kernteam, viel kleiner als früher, also in Amerika gab es ja immer schon diese großen Teams, die Serien schreiben, also ein ganz, ganz kleines Kernteam, das sozusagen die Fäden zusammenhält und guckt, okay, damit wir einen roten Faden drin haben und drumherum ganz viele Drehbuchautorinnen und Autoren immer nur wochenweise beschäftigt werden und immer da so ein bisschen was beitragen können und da so ein bisschen was beitragen können. Und das hat sich jetzt irgendwie durchgesetzt. Und,
ja, weil es natürlich billiger ist, wenn man weniger Leute engagiert, das führt vielleicht unter, was ja dann auch gesagt wurde, dass es dann unwahrscheinlicher ist, dass dann so ein Writer auch mal aufsteigt, dann vielleicht Headwriter wird, also Hauptautor oder sogar Showrunner, also wirklich das mit kreativ verantwortet oder Produzent irgendwie wird. Wenn es natürlich weniger Leute sind, die daran beteiligt sind, das ist halt auch eigentlich früher auch ist häufiger passiert und dass man so halt dann auch sein Gehalt nochmal aufstocken konnte. Ja. Und bei den Schauspielerinnen ist ja auch interessant, dass gerade auch bei solchen Ensemble-Serien wie Orange is the New Black oder auch andere Serien, wo dann erstmal, es gibt natürlich auch erstmal ein Honorar dafür, dass man überhaupt in dieser Folge einmalig mitgespielt hat. Das ist natürlich mit am höchsten, das meiste Geld. Aber wenn man halt in der Folge nicht vorkommt, dann gibt es eben auch kein Geld. Ne, gerade bei so einem Ensemble-Cast, wenn da auch mal für 2, 3 Folgen eine Nebendarstellerin und genau um die geht's ja, das ist ja die meisten Leute in Hollywood sind keine Megastars.
Wir reden jetzt nicht von den 5% oder 2%, die irgendwie richtig
die auch eine Hauptrolle haben. Und das war auch bei Orange is the New Black, die Hauptdarstellerinnen, die haben auch später pro Folge $200.000 bekommen. Ne? Davon lässt sich natürlich leben. Ja. Und das ist okay, aber es geht ja gerade um die Nebendarstellerinnen, die dann für ein paar Folgen mal kommen und dann eben auch mal wieder nicht. Und dann musst du eben gucken, wie du den Rest des Jahres irgendwie überlebst. Ja. Und bei Orange is the New Black war das eben so, dass am Anfang tatsächlich das Honorar für Nebendarstellerin so bei $1.000 pro Episode lag. Ja. Ne, und dann bist du vielleicht für 3, 4 Folgen vorgekommen. So, aber was machst du mit $4.000 in L.A.? Mhm. So, wie viele Monate kannst du damit überleben?
Nicht wohnen jedenfalls.
Nicht wohnen, ne? Also es ist dann später auch noch gestiegen auf $15.000 pro Episode, aber das ist immer noch ein meilenweiter Unterschied. Und das ist dann wirklich schon krass, dass dann auch einige der Schauspielerinnen haben sie auch im Interview mit dem Hollywood Reporter, also neben Kimiko Glenn auch Beth Dover oder Lea DeLaria, dass die gesagt haben, dass die auch einen Zweitjob hatten, ja, noch neben ihrer Schauspielerei, um halt ihren Lebensunterhalt sich zu verdienen, weil das eben anders nicht möglich war. Und das ist dann schon krass, wenn man sich überlegt, was dann halt die Chefs von Disney, Netflix und Co. oder Warner Bros. Discovery für, die nehmen ja wirklich zweistellige oder dreistellige Millionengehälter verdienen die und können dann eben nicht ihre Schauspielerin ordentlich verdienen. Ich meine, das ist überall so. Aber das ist
ja kein Argument.
Das ist absolut kein Argument. Ja. Das ist auch ganz interessant. Es gab dann auch im Zuge dieses Streits, dann haben auch mehrere Schauspielerinnen und Autorinnen sich halt öffentlich geäußert mit diesen ganzen Wiederholungshonoraren, wie absolut furchtbar das ist. Also Sean Gunn hat zum Beispiel sich auch geäußert. Das ist der Bruder von Guardians of the Galaxy Regisseurs, der auch bei Guardians of the Galaxy auch vorkommt und auch bei Gilmore Girls hat er eine prominente Rolle. Und Gilmore Girls ist ja auch eine der erfolgreichsten Serien auf Netflix. Und die haben das ja aufgekauft und dann auch später nochmal eine Staffel produziert. Und er hat gesagt, der hat fast gar nichts anbekommen.
Das ist zum Beispiel so ein Fall, da kann ich mir gut vorstellen, was ich vorhin meinte mit dem Hype in 10 Jahren von der Serie, als Netflix die 4 Folgen, 9 Folgen Gilmore Girls rausgebracht hat. Da sind bestimmt die alten Folgen auch nochmal geguckt worden, da, wie blöd.
Und da gab es dann kaum Geld für die Nebendarstellerin. Für die Hauptdarsteller vielleicht nochmal ein bisschen mehr, aber das ist halt auch nicht wirklich der Sinn der Sache. Und das ist halt gerade bei den bei der Gewerkschaft halt, wo jetzt ja 160.000 Mitglieder sind, die jetzt gerade streiken, da muss man auch mindestens 25.000 US-Dollar verdienen, um halt krankenversichert zu sein.
Ja.
Und das erreicht halt echt nur ein kleiner Teil. Also Nina Hoss, die hat im Interview mit der Zeit, die ist ja auch Mitglied in dieser amerikanischen Gewerkschaft, hat mal gesagt, dass nur so 60% der Leute das überhaupt erreichen, diese 25.000 Dollar. Ne? Und der Rest fällt irgendwie drunter. Und das 25.000 US-Dollar ist schon nicht viel, muss man wirklich sagen. Gerade wenn man dann in einer teuren Hollywood-Stadt wie im L.A. wohnt.
Ja. Naja, und also vielleicht nochmal wichtig zu betonen, es geht hier wirklich nicht um Matt Damon oder Emily Blunt oder Cillian Murphy. Das ist natürlich schön, dass sie sich bei der Oppenheimer-Premiere irgendwie solidarisch zeigen und die dann verlassen. Das ist wichtig, keine Frage.
Absolut. Es ist auch wichtig, dass Millionäre quasi auch sich solidarisch zeigen.
Absolut, aber um die geht's nicht. Denen geht's gut.
Ja.
Die haben für den wahrscheinlich, wenn sie es nicht ganz blöd gemacht haben, für den Rest ihres Lebens ausgesorgt. Ne? Es geht wirklich um die große, große Masse derjenigen, die da nicht so gut bedacht sind. Und eben auch um diese Aufstiegschancen. Ne? Und eine Sache, zu der ja beide Gewerkschaften, oder vielleicht nochmal anders, es geht bei den SchauspielerInnen auch noch um was anderes, nämlich um so ein bisschen Corona-Spätfolgen. Das fand ich auch ganz interessant. Diese sogenannten Video-Auditions werden sehr kritisiert von der Gewerkschaft. Die haben sich, also es ergibt ja erstmal Sinn, die haben sich während Corona natürlich etabliert, dass SchauspielerInnen ein Video von sich aufzeichnen, auf eine Rolle zu bewerben. Jetzt passiert aber Folgendes. Anscheinend ist es so, dass immer mehr SchauspielerInnen immer professionelleren Mitteln greifen, um diese Videos zu produzieren und dadurch natürlich Vorteile haben. Da könnte man jetzt sagen, ja, das ist doch deren Sache. Aber wenn wir hier von Leuten reden, die unter 25.000 Dollar, wie soll denn dann jemand jemals das schaffen, da hochzukommen, wenn du jemanden hast, der, weiß ich nicht, 100.000 verdient und sich erstmal für 5.000 irgendwie einen professionellen Videografen da engagieren kann, der dir ein cooles Audition-Video macht.
Der auch einfach die Zeit hat, erstmal das Skript zu lesen, sich Gedanken zu machen.
Absolut.
Und du musst halt neben deinem Zweit- und Drittjob vielleicht noch den Text lernen und dann noch eine schöne Performance selber aufnehmen. Deswegen ist da halt auch die Forderung, dass diese Audition-Tapes bezahlt sind. Ja. Oder halt, dass man wieder dieses klassische Modell halt eben einführt, dass man wirklich ein Vorlesen wirklich quasi hat oder ein Vorspielen hat.
Eine klassische Audition war ja eigentlich nicht viel verkehrt dran, außer dass es halt so Corona blöd war.
Ja.
So. Ja. Das ist so ein Punkt und etwas, worüber sie natürlich beide streiken oder was sie natürlich beide irgendwie zum Beispiel in Unruhe versetzt, sie kritisieren, ist der zunehmende Einsatz natürlich von künstlicher Intelligenz. Das ist so ein bisschen in der Medienöffentlichkeit so ein kleines bisschen vielleicht false balance, weil ich habe viele Überschriften gelesen, vor allem in deutschen Medien, weil offenbar, weiß ich nicht, ob sie gedacht haben, der größte Hollywood-Streik seit 60 Jahren ist nicht interessant genug, wenn wir nicht irgendeine peppige Überschrift drüber haben. Die Roboter nehmen uns die Jobs weg und so. Ja, es geht auch um KI. Die haben beide. Also ich glaube, bei den Writern kann man sich es auch am ehesten noch so vorstellen, ne, wenn ganze Passagen von Modellen wie ChatGPT, nicht alles ist ChatGPT, aber es gibt vielleicht auch ja, irgendwann eine KI, oder gibt es bestimmt schon eine KI, die spezialisiert ist, auf Dialoge zu schreiben beispielsweise. Und dass man sich eben gerade so kleinere Nebenaufgaben, dass man sich die spart, oder dass man beispielsweise einmal jeden Text, der jemals bei Friends gelaufen ist, einscannt und dann der KI sagt, auf dieser Grundlage schreibst du uns bitte jetzt nochmal 5 von den optimalen Friends-Episoden, und da sieht dann auch keiner, der für Friends jemals geschrieben hat, mehr einen Cent davon. Also da geht's auch um Verwertungsrechte, bei Schauspielenden auch. Wenn du deine kompletten Hintergründe nur noch KI generieren lässt oder die kompletten, oder einen Nebendarsteller vielleicht sogar einscannst und von der KI bewegen lässt, nur weil er hinten durchs Bild läuft, dann verdient halt ein echter Mensch kein Geld mehr. Ja. Also da geht es wirklich um, ich weiß gar nicht mehr, wer hat denn das gesagt? Matt Damon, glaube ich. Hier geht es wirklich um Leben oder Tod Fragen sozusagen.
Für natürlich dann nochmal zugespitzt. Noch ist ja die Technik noch nicht so weit, aber es ist natürlich irgendwo auch vorstellbar. Mhm. Und wird natürlich, wenn man sich das De-Aging und so weiter auch anschaut, wird es ja schon mit existierenden Schauspielern, wird ja schon digital rumgemäkelt und verbessert und oder verschlechtert. Weil man den Menschen irgendwie selbst nicht gar nicht mehr so haben möchte, sondern man möchte das, wie sich das die Studios eben vorstellen, dass eben dann noch der 80-jährige Harrison Ford eben aussehen wie 35 in dem Film. Und wenn das eben eher nicht mehr 35 ist, dann wird er eben digital verjüngt. Du weißt es ja irgendwann, wenn man den 80-jährigen Harrison Ford nicht mehr braucht, dann braucht man vielleicht auch nicht mehr die Nebendarsteller. Ja. Und da gibt es ja auch gerade, also lauter Gewerkschaft haben die Studios auch einen Vorschlag eingemacht, wie wir das Ganze regeln können. Mhm. Und das betrifft dann insbesondere halt so Statisten und halt Hintergrunddarstellerinnen, also die nicht jetzt eine Dialogszene oder so haben. Da war wohl lauter Gewerkschaft der Vorschlag, dass die $150 bekommen und dafür für ihr komplettes Gesicht und Körper halt eingescannt wird und dann die Studios das für immer und ewig verwenden dürfen, in jeglichen Kontext.
Das ist erstmal eine Diskussionsgrundlage.
Ist eine Diskussionsgrundlage, haben sie natürlich gesagt, nee. Dann haben sie aber, ein Studio-Boss hat sich gegenüber dem Hollywood Reporter, gegenüber dem Branchenmagazin Deadline geäußert. Stimmt so nicht ganz. Es war nicht darauf, also wohl der Betrag und so stimmt, und dass man die Hintergrunddarsteller gerne einscannen möchte, aber das ist dann nur, wenn man die in einem anderen Film nochmal verwenden möchte, diese Datei oder dieses Gesicht, diesen digitalen Statisten, dann brauchst du nochmal die Zustimmung und auch nochmal ein Honorar, wenn man den dann noch in einem anderen Film verwenden wollen würde. Aber wie hoch das Ganze ist, ob das viele Patientbeiträge sind, was zu vermuten ist, das
ist natürlich. Und das ist natürlich auch nicht mehr, das muss man sagen, das ist ja dann auch nicht mehr das Berufsbild der Schauspielerin oder des Schauspielers. Also also ich sehe es mal, ich male jetzt mal eine dunkle Zukunft, die sicherlich viele der GewerkschaftlerInnen auch teilen. Dann wirst du irgendwann eine Art Clickworker haben, so eine Art, ne, dem du sagst, hier, du kriegst von uns jetzt $150, dafür scannen wir dein Gesicht, du musst nichts können. Die Motion nehmen wir von irgendjemand anderen oder so. Und du kriegst dann immer mal Geld, wenn wir dich wieder verwenden. Weißt du, dann hast du am Ende, wie es jetzt irgendwie Stock-Footage-Libraries gibt, also so aufgenommene Landschaftsaufnahmen oder irgendwas, die man sich kaufen kann im Internet, kannst du dir dann deine Nebendarsteller zusammenstellen von der KI. Alles irgendwie im Moment träumbar, denkbar, aber vielleicht auch gar nicht so weit entfernt, wie
wir. Nicht so weit her, wenn man sich halt wie heutige Hollywood-Filme schon teilweise entstehen, dass dann, ich kann mich zum Beispiel dann erinnern bei Spider-Man Far From Home, also dem zweiten Spider-Man-Teil, da gibt's eine Szene, wo Tom Holland mit Samuel L. Jackson redet in einem Hotelzimmer. Mhm. Und das tatsächlich wurde das aufgenommen, ohne dass Samuel L. Jackson jemals mit Tom Holland diese Szene gespielt hätte, sondern weil beide an sich im anderen Standort befunden haben und beide Szenen wurden einfach einzeln aufgenommen und dann halt mit einem Greenscreen im Hintergrund und digital wurde das dann zusammengemorpht, dass es dann so aussieht, als hätten beide sich unterhalten, weil halt irgendwie Samuel Jackson gerade halt nicht zugegen war, um halt in einem Drehort das zu drehen. Und das könnte man ja noch 1000-mal weiterdrehen, dass es dann irgendwann ein Schauspieler, vielleicht nur noch ein Mensch hinter einem Greenscreen steht und alles, was hinter ihm passiert, die ganzen Menschen, die man dort im Film komplett sieht, alles komplett aus der Datenbank kommt, die irgendwo aufgekaufte Statisten sind und das irgendwann noch weiter gedreht wird. Deswegen ist das durchaus eine Zukunftsvision, die vielleicht durchaus auch real werden könnte, wenn da eben nicht Regelungen gefunden werden oder eben auch dann wirklich diese Verbote einfach ausgesprochen werden, wir machen das nicht. Ja. Die haben da einen Vertrag wirklich, deswegen, das ist absolut nachvollziehbar, dass es passiert. Deswegen wird es interessant zu sehen sein, ob dann die Studios irgendwann einlenken werden. Momentan sieht es nicht danach aus. Es gibt zumindest anonym, hat sich jemand, ein hohes Tier wohl bei den Studios auch so geäußert, gegenüber dem Branchenmagazin Deadline auch, dass das Endspiel besteht darin, die Dinge so lange schleifen zu lassen, bis die Gewerkschaftsmitglieder ihre Wohnungen und Häuser verlieren. Also man setzt darauf, wir haben die dicke Kohle und halten das aus, wenn eben keine neuen Filme und Serien erscheinen. Aber ob das für die Gewerkschaftsmitglieder und für die Schauspielerinnen und für die Drehbuchautorinnen so ist, mal gucken.
Ja, schwierig. Also da kann man echt nur, also es ist echt ein bisschen, ich weiß gar nicht, da ist, wie ich das sagen soll, das ist irgendwie ein komisches Verständnis von, lass uns mal versuchen, zu einer Lösung zu kommen.
Das ist natürlich nur was anonym dann geäußert wird, das wahrscheinlich in keinen offiziellen Gesprächen und so kommt, aber ja, aber es eigentlich wundert es ja auch einen nicht, dass das natürlich die Denkweise ist. Da hat sich ja auch schon Bob Iger, der Chef von Disney, ja auch schon so geäußert, dass er sehr enttäuscht ist und so.
Ja,
und dass das gerade jetzt, wo die Kinos so gelitten haben durch Corona, jetzt auch noch so was, ob denn sowas wirklich sein muss. Kommt gerade zu einem ganz ungünstigen Zeitpunkt, dieser Streik, was natürlich ein Streik immer ist. Ja. Er soll ja auch ungünstig und unangenehm sein.
Also wo diese Vorstellung herkommt, dass ein Streik günstig sein soll, ist irgendwie ganz cool. Komisch, ne? Ja. Schreck dir mal, wenn es keiner mitkriegt, dann nervt das nicht so.
Ja, dann kann man es ignorieren.
Ja, deswegen. Also vielleicht müssen wir auch nochmal ganz klar sagen, also ich glaube, der Gewerkschaft und den Streikenden, denen geht es jetzt nicht unbedingt darum, dass dein Kinoticket jetzt noch 5 Euro teurer wird, weil wenn das Kinoticket noch 5 Euro teurer geht, dann gehen noch weniger Leute ins Kino. Ich glaube, es geht um eine Ungleichverteilung einfach. In einem Artikel im Guardian, den wir auch verlinken, von Catherine Short, ist es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Es gibt so 2-3% an der oberen Spitze, sowohl bei SchauspielerInnen als auch bei Studiobossen.
Als auch bei Drehbuchautoren oder Regisseuren.
Die einfach zu gut bezahlt werden. Die schlicht und ergreifend zu viel Geld bekommen.
Ja.
Und wir reden hier auch nicht über Hollywood, das von Kreativen geleitet wird, wie man sich das immer romantisch vorstellt, sondern es geht da um multinationale Konzerne, die spekulieren, die von Aktien abhängig sind und so weiter und so fort. Also da geht es nicht darum, dass man da irgendwie Kreativität dadurch bremsen will, indem man die Leute ordentlich bezahlt. Das ist ein verzerrtes Bild, das man da hat. Das Hollywood natürlich auch mitgezeichnet hat von sich selbst und immer irgendwie, weiß ich nicht, die Medien natürlich auch.
Ich hatte ja auch mal eine Folge gemacht über das sogenannte Hollywood-Accounting, wie halt Verlust berechnet wird bei einem Film, obwohl der Film eigentlich Millionen oder Milliarden sogar eingespielt hat und dann eben durch ein paar kreative Rechnungsverschiebungen und irgendwelche Kosten werden aus dem Nichts hergezaubert, dass da eben auch so ein Film künstlich nach unten gedrückt wird, damit die Leute eben keine Steuern zahlen müssen oder die Studiobosse keine Steuern zahlen müssen und dass alle ein paar Steuertricks da eingebaut werden, dass das Ganze auch üblich ist. Und das wirkt sich natürlich eben auch auf die Leute aus, die diese Filme und Serien überhaupt erst machen. Mhm. Es gibt jetzt auch noch neuerdings ja diesen ganz schlimmen Trend, dass dann halt Serien auch einfach verschwinden wieder von der Plattform.
Ja.
Man hat das jetzt bei Disney gerade häufig gesehen, bei sowas wie Willow, dieser Fantasy-Serie, oder die geheime Benedikt-Gesellschaft. Das wird dir wahrscheinlich gar nichts mehr sagen. Nee. Und es kannst du es auch mittlerweile gar nicht mehr gucken. Die ist 2021, ist die Serie gestartet, hat 2 Staffeln bekommen und dann flupp, weg. Mhm. Kannst es nicht mehr schauen und damit sind auch diese Wiederholungsgehälter, die sowieso nichts wert sind. Und selbst wenn man dann irgendwann mal verhandelt, dass man bitte mehr bekommt, dann können die Studiobosse einfach entscheiden, okay, diese Serie ist aus irgendwelchen Gründen kein Erfolg für uns. Wir wollen das auch steuerlich abrechnen. Als Verlustgeschäft einordnen, um das zu machen, muss man die Serie dann von den sämtlichen Plattformen entfernen. Sie ist dann nicht mehr verfügbar, nicht mehr schaubar. Und dann ist sie für alle Zeiten erstmal weg.
Also ich will es nicht unbedingt sehr schwarz malen, aber vielleicht doch ein bisschen. Ich glaube aber, das ist so eine Richtung, in die es geht, ne? Denn wenn du dir überlegst, ich glaube, es wird eher, selbst wenn jetzt meinetwegen, stellen wir uns mal vor, Wiederholungsgehälter werden gezahlt oder Beteiligung für erfolgreiche Serien, dann verschwinden die halt von den Plattformen. Dann gibt's halt wieder, dann ist halt nicht mehr alles verfügbar. Bevor irgendjemand Gewinneinbußen hat, glaube ich, geht es auch zu Lasten von uns Nutzenden. Und da weiß ich nicht. Deswegen würde ich da vielleicht auch nochmal eine Warnung aussprechen, nicht immer zu sagen oder nicht zu sagen, jetzt streiken die schon wieder und nächstes Jahr kommt dann vielleicht deswegen keine neue Staffel von oder eine kürzere Staffel von und so weiter. Ich glaube, man muss da schon irgendwie die Balance wahren. Wäre nochmal kurz so eine Schätzung gefunden. Also es gibt ja, niemand weiß, wie lange dieser Streik noch dauern kann. Es kann natürlich passieren, dass im Hintergrund irgendwelche, es sieht nicht so aus bei allem, was man liest, aber es kann natürlich sein, dass irgendwie Gespräche geführt werden und dass das Ding nächste Woche vorbei ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen haben wir jetzt auch gesagt, wir machen die Folge jetzt, weil wir zeichnen die deutlich eher auf, so eine halbe Woche eher, aber so viel wird nicht mehr passieren. Und vielleicht sogar die nächsten Monate nicht. Also es gab Aussagen, der Streik könnte Monate dauern. Es sind 11.000 Mitglieder der Writers Guild und 160.000, wie gesagt, schon Mitglieder der Screen Actors Guild. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Und das wird natürlich auch Auswirkungen haben. Und auch da fand ich so die Balance wieder schade, als wäre der wichtigste Titel jetzt, welche Serien könnt ihr in Zukunft nicht mehr gucken. Deswegen mir das auch ein Stück zurückgestellt, aber also ich habe gefunden, Es wird wahrscheinlich, also es gibt auch nur Mutmaßungen natürlich, aber es wird wahrscheinlich zuerst mal diese in Anführungsstrichen Oldschool-Serienproduktionen treffen, die darauf angewiesen sind, zu einer bestimmten Zeit zu kommen und auch eine bestimmte Abfolge zu haben. Also sowas wie, gibt es ja immer noch Law and Order oder Navy CIS, die auch bei Kabelnetzwerken laufen. Damit werden natürlich die klassischen Kabelnetzwerke, die sowieso schon arg angegriffen sind, die aber auch Sendezeit füllen müssen, sind natürlich die von diesem Hollywood-Streik im nächsten Jahr sehr betroffen sein werden, also wo man das richtig spüren wird. Jetzt ganz aktuell spürt man es natürlich auch schon im laufenden Programm, ne? Hier zum Beispiel von vielen Late-Night-Shows, die laufen ja auch nicht mehr in der regelmäßigen Programmierung aufgrund dessen. Und dann nachgelagert wird es aber auch das Streaming und auch das Kino treffen. Also es werden Termine nicht gehalten werden können. Es werden weniger Serien höchstwahrscheinlich in einem gewissen Zeitraum kommen, in dem kommen. Ich hatte noch was gelesen, es könnte sein, dass man es vielleicht gar nicht so hart merken wird, weil wir haben uns ja über Corona auch schon mal so ein Loch sozusagen, da haben wir uns ja auch schon mal durchgearbeitet, wobei das natürlich damit verbunden war, dass alles wieder geöffnet hat und die Leute wieder rausgegangen waren und die Nachfrage gar nicht so groß war. Deswegen ist das gar niemandem so richtig aufgefallen, dass es da zwischendrin mal so ein Löchlein gab.
Man hat ja auch relativ auch schnell wieder angefangen, dann mit Corona-Bestimmungen auch wieder zu drehen. Ja. Es war, glaube ich, dann vielleicht nur 2, 3, 4 Monate insgesamt dann, wo das dann wirklich still lag. Mhm. Das kann natürlich bei einem Streik, kann das eben länger gehen.
Ja.
Und da geht dann eben nicht mal schnell, dass man mit irgendwelchen Zwischenlösungen vielleicht was hinbekommt, sondern das ist dann vielleicht noch für längere Zeit.
Ja.
Und deswegen, ich hatte auch nur gefunden, dass dann auch der, also Deadpool 3 zum Beispiel, ist jetzt so einen, der sich mitten im Dreh befunden hat, der eben jetzt pausiert ist. Da wird sich dann wahrscheinlich der Starttermin dann verschieben, aber ich glaube, das ist jetzt, da gibt es wahrscheinlich viele Leute, die auf den Film trotzdem warten, aber ich glaube, das ist nicht das Allerschlimmste, dass wir ein paar Monate vielleicht länger oder der sich um ein Jahr am Ende verschiebt. Das wird schon gehen und das wird dann auch, das ist vielleicht auch eine kleine Hoffnung, dass sich durch die Content-Strategie der großen Streaming-Anbieter, wo eben so viele Material eben trotzdem da ist, dass dann vielleicht das den meisten Leuten wirklich gar nicht auffällt, weil die dann erstmal ein bisschen was nachholen können, weil es eigentlich so viel gibt.
Naja.
Weil die natürlich erstmal jahrelang darauf gesetzt haben, so viel zu produzieren, wie eben nur eben möglich. Da hat man natürlich trotzdem eine große Bibliothek.
Ja, deswegen, ich hatte auch einen Artikel gefunden, ich glaube von der LA Times. Die hatte mal geguckt, wie denn die Aktienkurse aussehen von den großen Produktionsunternehmen oder den Auftraggebern. Es sind ja nicht die Produktionsunternehmen tatsächlich, die jetzt im Fokus der Kritik stehen, die aber mitverhandeln. Das ist in Deutschland ein bisschen anders. Seit der Streik begann, haben von den großen Produktionsunternehmen an der Börse sind viele gesunken, also Disney, Paramount, Netflix nicht. Netflix hat zugelegt tatsächlich, höchstwahrscheinlich, und das ist aber so ein Aktienmarktphänomen, also so erklärte sich zumindest die Autorin des Beitrags, es könnte sein, dass da die Hoffnung eben der Aktionäre groß sind, dass Netflix das einfach international ausgleichen kann. Und das ergibt natürlich auch Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Dass zum Beispiel ein Apple kann das nicht. Apple hat über Monate, und da sind auch einige Shows delayed, Apple hat natürlich immer auf so ein Hollywood-Look and Feel, das meiste in Amerika natürlich produziert über amerikanische Unternehmen. Das wird natürlich jetzt hart bestreikt. Netflix kann vielleicht sagen, yo, dann nehmen wir halt mal 2 japanische Serien, 2 deutsche Serien, 2 koreanische Serien mehr ins Programm.
Genau. Disney hat ja auch erst angefangen, jetzt so ein bisschen, auch war auch eine deutsche Serie und so, aber es ist noch, Kinder schon, Netflix ist das schon, dadurch, dass sie am längsten am Markt sind, am breitesten auf gestellt. Mhm. Ja, das stimmt, die sind da wahrscheinlich am ehesten vorbereitet, um halt dann, wenn es eben in Amerika nicht funktioniert, das dann hier in anderen Ländern zu machen.
Ja.
Das stimmt.
Vielleicht noch einen kurzen Ausblick. Der Spiegel hatte ein Interview mit Leslie Morton, Schauspielerin und Vorsitzende des Bundesverbandes Schauspiel, die deutsche Schauspielerinnengewerkschaft. Fand ich ganz interessant, mal den Blick. Natürlich große Solidarität mit den Streikenden in den USA. Aber was ich interessant fand, sie hat auch gesagt, die Situation in Deutschland ist eigentlich sehr vergleichbar mit der in den USA. Jetzt nicht in den Details, und ich habe auch schon gesagt, so ein bisschen die streikenden Parteien sind auch ein bisschen anders. Aber diese Probleme sind natürlich in Deutschland auch gleich. Wobei es hier schon wohl Abschlüsse mit einigen Sendern gibt, was diese Mediathekenvergütung und so angeht. Mit manchen noch nicht, mit manchen gibt's welche. Also die Problemlagen sind ungefähr die gleichen.
Gibt's nicht eigentlich auch eine VG Video, so wie es jetzt, also die GEMA oder die VG Wort oder die VG
Bild, also eine Verwertungsgesellschaft
für Film,
die dafür,
weil die ist ja eigentlich auch genau dazu da, diese Wiederholungsgehälter auch sicherzustellen.
Ja, es gibt eine VG Bildkunst, aber ich bin mir, nicht hundertprozentig sicher. Jetzt kann ich jetzt nicht aus dem F sagen, ob die genau dafür zuständig sind.
Aber zumindest gibt es dann aber schon existierende Strukturen, die da im Prinzip eingreifen könnten. Oder zumindest das ein bisschen abfedern. Das ist natürlich jetzt auch nicht die Wahnsinnsgehälter, die man da rausbekommt, aber es ist zumindest eine kleines andere Struktur wie in den USA.
Was ich total spannend finde, Frau Molten, zitierte dann aus einer Studie, die die Gewerkschaft angelegt hat. Muss man mal gucken, wer hat eine Studie in Auftrag gegeben und so weiter. Aber ich glaube, die Zahlen, die sprechen schon Bände. Die haben nämlich auch mal in Deutschland geguckt, wie viel verdienen denn SchauspielerInnen? Ne? Man hat ja, wie gesagt, man hat immer so dieses Bild von, oh, SchauspielerInnen, wenn du da,
wenn du es da geschafft hast. Wenn du in der großen Serie bist und so. Ne?
Ja, dann na klar, also, das verdienst du dann gut. Aber 70% der Leute verdienen unter 30.000 Euro im Jahr. 60% der Leute verdienen sogar unter 20.000 Euro im Jahr. Kann mal jeder abgleichen, wie viel das im Monat ist. Und nur 4% verdienen über 100.000 Euro im Jahr. Also es ist relativ ungleich verteilt, würde ich mal sagen.
Aber das ist auch wie überall. Deswegen ist dann wahrscheinlich, aber ich glaube, gerade das Schauspiel ist sehr dadurch geprägt, dass man dieses glamouröse Bild davon hat, dass man da eben dann irgendwie reich und berühmt ist. Gerade wenn man vielleicht eine halbwegs erfolgreiche Serie zu sehen ist. Selbst in der Nebenrolle denkt man, dass sich davon schon gut leben lässt. Aber nein. Das ist nur den allerwenigsten vergönnt. Deswegen da auf jeden Fall sehr verständlich, dass da gestreikt wird.
Ja. Gut, damit haben wir uns und euch hoffentlich auf den aktuellen Stand gebracht. Was die Streiksituation angeht, wir werden das natürlich weiter verfolgen und so ein bisschen in unserer Rubrik, worüber wir auch hätten sprechen können, sicherlich nochmal die aktuellen Sachen zusammenfassen. Was anderes, worüber wir aktuell sprechen können, hätten wir nicht. Wir haben Oppenheimer und Barbie als das große Meme-Event auch, Barbenheimer.
Da habe ich übrigens auch in einer Filmmagazin-Folge mal gemacht zu Memes im Film und über Filme und was für eine Bedeutung das mit hat. Das wäre auch jetzt ein schönes Beispiel. Barbenheimer wäre jetzt, glaube ich, auch so, wie Filme und zwei Filme dann sogar sehr davon profitieren, dass es Memes darüber gibt, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Also man liest ja, also das ist natürlich immer alles unter Vorbehalt und gibt keine offiziellen Aussagen dazu, aber man liest ja dass die Filme zum gleichen Startdatum erscheinen, weil sich Warner Brothers als ehemaliges Produktionsunternehmen von Christopher Nolan ein bisschen rächen wollte, dass er zu Universal gegangen ist. Er hatte Probleme damit, dass Warner Brothers in der Pandemie Filme sozusagen zur gleichen Zeit online veröffentlicht hat wie auch im Kino. Das gefällt einem Christopher Nolan natürlich gar nicht. Nee. Und aus diesem Scharmützel sozusagen, wenn es denn ein Scharmützel war, entstand jetzt aber wahrscheinlich einer der effektivsten Werbekampagnen, die sich niemand jemals hätte ausdenken können und die bestimmt so in der Geschichte auch ohne Vorbild sind. Es gab immer so Zwillingsfilme in Anführungsstrichen, wo zwei Studios an ähnlichen Filmen gab. Du hast ja auch letzte Woche von diesem Matrix-ähnlichen Filmen. Ja,
Dark City und Matrix.
Ja, genau.
Aber das ist mal so entgegengesetzte Filme eigentlich, weil glaube ich gerade deswegen ist dieses Meme entstanden. Ne?
Genau, also bis jetzt war es fast immer so, ich hatte zumindest auch ein Video drüber gesehen, fast immer so, dass es wirklich ähnliche Filme waren, die dann in Konkurrenz zueinander standen und einer hat sich dann durchgesetzt und die meisten Leute haben nicht beide geguckt. Aber jetzt ist es natürlich ein Werbetraum. Jetzt profitieren beide voneinander und wie wir lernen sich Leute einfach beide Filme anschauen, weil die so verschieden sind und auch unterschiedlich interessant sind. Also
kannst du nicht am Reißbrett, glaube ich, konzipieren, dieses Modell, das dann wirklich einfach passiert.
Und allein der YouTube-Algorithmus gestern irgendwie ein Interview mit über Barbie geschaut und in den Vorschlägen gleich irgendwie Oppenheimer-Videos und so. Ne?
Es funktioniert
einfach. Gut, dann euch vielen Dank fürs Zuhören, diesem non-kommerziellen Podcast, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Wir streiken nicht.
Wir können auch
niemand.
Ja, also wir wüssten nicht, wie wir damit außer euch natürlich schaden würden. Also wir haben leider kein Business Overload.
Und uns ist auch so ein bisschen Stockholm-Syndrom.
Also ein bisschen schon, ja. Aber vielleicht machen wir das einfach mal so, um das mal das Gefühl zu bekommen.
Wir machen das ja gerne.
In Solidarität streiken.
Genau, wir streiken aus Solidarität. Das, was wir jetzt getan haben, war, darüber zu sprechen.
Genau.
Und ihr könnt uns, wie wir am Anfang schon gesagt haben, uns Themenideen schicken. Wie gesagt, sicherlich nächste Woche werden wir erstmal über Barbie und Oppenheimer oder Barbie und Oppenheimer sprechen. Es wird sicherlich eindrücklich und selbst wenn es nicht eindrücklich wird, werden wir über IMAX sprechen, weil ich glaube, das wird eindrücklich.
Enttäuschung wäre uns einfach, ist halt groß.
Ja, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil sonst, ich weiß nicht, wir werden es sehen. Wir berichten euch. Seid gespannt. Bis dahin.
Kommt gut durch die Woche.
Macht's gut. Ciao.